Hier wendet sich der Oberpriester an den Nathanael und sagt zu ihm: Nach der Weisung eures Meisters wende ich mich zufällig an dich. Erkläre mir daher wenigstens nur den härtesten Punkt der Lehre eures Meisters. Aber ich bitte dich, nur klare, reine Worte, denn mit Dunst über Dunst wird kein Gemach erleuchtet. Und so wolle denn reden, spricht Nathanael. Seid ihr denn wohl gar so verschlagenen Gemütes, dass ihr eine so klar gegebene Lehre nicht in ihrem wahren Sinne fassen möget? Haben denn nicht die Propheten nahe samt und sämtlich von Christus vorhergesagt, dass er nur in Gleichnissen seinen Mund auftun und nicht ohne Gleichnisse reden werde mit den Menschen? Sagt der Oberpriester: Jawohl, da hast du recht. Denn also steht es geschrieben, spricht weiter Nathanael. Nun gut, so du das als ein Schriftkundiger weißt, warum schiltst du dann den Herrn einen Narren, so er nach der Schrift seinen Mund auftut in Gleichnissen, zu deren Verständnis du den Herrn wohl um ein Licht anflehen kannst, aber deshalb nicht den Herrn einen Narren schelten sollst, so dir seine gleichnisweise Rede unverständlich ist, indem du selbst voll Unverstandes bist in solchen Dingen Gottes. Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Um diese aber recht zu verstehen, müssen wir trachten, unseren Geist durch die Beachtung der Gottesgebote zu wecken. Erst in solcher Gewecktheit werden wir darüber ins Klare kommen, was der Herr unter einem solchen entsprechenden Gleichnisbilde alles gesagt und geoffenbart hat. Und eben darin wird sich sein göttlich Wort ewig von unserem menschlichen unterscheiden. Nun aber habe wohl Acht, was bei dem Naturmenschen das Auge ist, das ist beim Geiste das Schauvermögen in göttlichen und himmlischen Dingen, die allein dem Wesen des Geistes für seine glückseligste ewige Existenz zusagen. Da aber der Geist zufolge notwendigster göttlicher Ordnung eine bestimmte Zeit in die Materie des Fleisches dieser Welt versenkt werden muss, auf dass er fest werde in seiner Freiheit und nahe völligen Unabhängigkeit von Gott, ohne die er Gott nie schauen könnte und noch weniger bestehen in neben und bei Gott. So der Geist aber eben in der Materie reift und sich festet in der Freiheit und Unabhängigkeit von Gott. Steht er aber in der unmöglich vermeidbaren Gefahr, von der Materie selbst verschlungen und mitgetötet zu werden, aus welchem Tode eine Erweckung zum Leben in Gott eine höchst schwere und leidende ist und sein muss. So sagte der Herr, wohlverstanden, nicht zum Fleischmenschen, sondern zum Geistmenschen. So dich das Auge ärgert, da reiße es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, mit einem Auge in die Himmel zu gehen, als mit beiden in die Hölle. Was so viel sagen will, als: Wenn dich das Licht der Welt zu sehr verlockt, so tue dir Gewalt an und kehre dich ab von solchem Lichte, das dich in den Tod der Materie zöge. Benimm also dir selbst als Geist den leeren Genuss der Weltanschauung und wende dich mit deiner Sehe den rein himmlischen Dingen zu. Denn es ist dir besser, ohne alle Weltkunde in das Reich des ewigen Lebens einzugehen, als wie zu weltkundig, einerseits, und zu wenig geistkundig, andererseits, von dem Tode der Materie verschlungen zu werden. So der Herr hier von zwei Augen, Händen und Füßen sprach, da bezeichnete er damit ja nicht die zwei Augen und die zwei Hände und Füße des Leibes, sondern nur das offenbar doppelte Seh-, Tätigkeits- und Fortschrittsvermögen des Geistes und warnt nicht das Fleisch, das kein Leben hat, sondern den Geist, sich mit der Welt lieber nicht zu befassen, so er merke, dass ihn diese zu sehr anzöge, da es in dem Falle besser sei, ohne alle Weltkundigkeit in das ewige Leben einzugehen, als durch zu viel Weltkenntnis am Ende von dem notwendigen Gerichte der Welt verschlungen zu werden. Der Geist aber soll ja wohl die Welt auch schauen und weltkundig werden, aber er soll an ihr kein Wohlgefallen finden. Fängt er aber an zu verspüren, dass ihn die Welt anreizet, so soll er sich sogleich von ihr abwenden, weil ihm da schon Gefahr droht. Und siehe, dieses nötige Abwenden drückt das entsprechende Bild des Augausreißens aus und der uns ein so treffendes Bild geben kann, der muss sicher wohl bewandert sein in allen geistigen und materiellen Verhältnissen des Menschen, was nach meiner Überzeugung nur dem möglich sein kann, durch dessen Kraft Liebe und Weisheit alle Dinge, geistig und materiell, geschaffen worden sind. Ich meine nun, du wirst mich denn doch verstanden haben und nun einsehen, wie grob du dich an dem versündigt hast, der dein wie unser aller Leben in seiner allmächtigen Hand trägt.